Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Werde, wer du wirklich bist, dein Podcast für berufliche Sinnsuche und Wegfindung. Mein Name ist Claudia Brinkmann, ich bin systemischer Coach und ich freue mich sehr, dass ich den Weg in dein Ohr gefunden habe. Ich freue mich heute sehr, dass Birgit Streichern bei mir zu Gast ist. Birgit ist Hundetrainerin aus Passion und ging einen interessanten Lebensweg vom gut bezahlten Bürojob mit Führungsverantwortung hin zu dem, was sie wirklich liebt. Birgit erzählte uns von ihrem Weg, ihrem Berufsstart in einem hippen Textilbetrieb und wie es dazu kam, dass sie einen ganz neuen Weg einschlug. Außerdem hat Birgit ein paar tolle Inspirationen und Tipps für dich, was du gegen Erschöpfung im Job tun kannst und wie du deine Berufung, manchmal auch durch Ausprobieren, findest. Also, viel Spaß bei dieser Folge.
Ich freue mich sehr, dass heute bei mir im Podcast Birgit Streichern ist. Herzlich willkommen, liebe Birgit.
Hallo Claudia, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Schön, dass du da bist. Birgit, du hast mir so ein bisschen im Vorgespräch über dich erzählt und ich habe mitgenommen, du bist in einem schwäbischen Haushalt aufgewachsen. Und zunächst hast du eine Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau absolviert. Wie kam es dazu? Wieso hast du dich für diesen Beruf entschieden?
Genau, also ich komme ursprünglich aus der Nähe von Stuttgart, bin also ein richtiger Schwabe. Und wie man das so macht bei uns Schwaben, also es musste natürlich, musste die Ausbildung Hand und Fuß haben, sollte irgendwas Solides sein. Und ja, ich hatte auch ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das wahrscheinlich so jeder hat in dem Alter, was das für eine Tragweite auch hat, wenn man sich für so einen Beruf entscheidet. Und nachdem meine Wunschausbildungen irgendwie nicht geklappt hatten, habe ich mich dann an meiner Mutter damals tatsächlich orientiert und was Kaufmännisches gemacht.
Kam die Inspiration von deiner Mutter quasi, vielleicht was Solides und im kaufmännischen Bereich im Büro?
Irgendwie so. Ja, also Inspiration ist da schon ein sehr hochgegriffener Begriff. ja, also tatsächlich wollte ich einfach irgendwas machen, was vielleicht auch so ein Stück weit, wo meine Eltern mit zufrieden sind. Ich kann es nicht so ganz beantworten. Aber Groß- und Außenhandel war irgendwie so eine Mischung aus kaufmännisch solide und der Groß- und Außenhandel hat so ein bisschen ja schon was in Richtung Ausland und weltweit gehabt und das fand ich dann doch ganz interessant.
Ja, auf jeden Fall, das kann ich mir vorstellen. Und der Betrieb, in dem du gelernt hast, war eigentlich so ein hipper Textilbetrieb für Urban Streetwear. Also vielleicht von daher so gar nicht so schlecht in dem Alter sozusagen, dass man sich da auch mit identifizieren kann und sich wohlfühlt. Wie war so die erste berufliche Station für dich? Wie hast du dich da gefühlt?
Genau, also es war natürlich ein sehr cooler Einstieg, auch im Vergleich zu den anderen Azubis in der Berufsschule und so, die alle in recht langweiligen Betrieben waren. Und wir waren drei Azubis im selben Betrieb und waren da natürlich schon irgendwie die coolsten in der Klasse mit unserem Ausbildungsbetrieb. Aber grundsätzlich war es natürlich auch unterm Strich eine Lehre mit Höhen und Tiefen und mit Erfahrungen, die man halt so in im ersten Berufsstart macht. Also die ersten Fehler, die man macht, die ersten blöden Chefs oder Kollegen, also all das kam da auf mich zu und die Zeit war aber eigentlich insgesamt so unterm Strich war sie natürlich schon ganz nett und hat Spaß gemacht.
Okay, also dir kamen nie Zweifel bis zu diesem Punkt. Da lief alles gut. Und du bist auch nach deiner Ausbildung zu Blaupunkt gewechselt. Viele kennen vielleicht die Marke noch. Also ich erinnere mich, dass meine Eltern ein Blaupunkt-Autoradio im Auto hatten. Und dann bist du zu Bosch gewechselt. Wie kam es denn dazu? Wie kam es von Urban Streetwear, dass du dann bei Bosch gelandet bist, was ja auch nochmal sehr konträr ist zu dem?
Das stimmt. Ja, nach der Ausbildung hatte ich erstmal nichts gefunden, also keine Festanstellung. Und dann verhalf mir das Vitamin B, sprich mein Onkel, der damals eine Abteilungsleitungsposition bei Blaupunkt hatte, ja, da den ersten Einstieg zu machen. Und das war natürlich eine Riesenchance. Auf der anderen Seite auch ein großer Druck, weil die Familie natürlich dann so mit involviert war. Also jeder wusste halt dann, wie die Birgit so performt und wie die sich so schlägt in ihrem ersten Berufseinstand und ja, dadurch kam ich aber, also hatte ich das Glück, eben bei Blaupunkt reinzukommen, habe dann befristet dort gearbeitet und hatte dann auch nochmal wirklich Glück, bei Bosch mich intern bewerben zu können und kam dann so im großen Industriekonzern Bosch unter.
Okay. Also es hat sich quasi so ein bisschen familiär so entwickelt und du hast einfach das als Chance gesehen und die auch genutzt und du warst dann 14 Jahre bei Bosch und während der Zeit hast du auch deinen Mann kennengelernt, der dann in Düsseldorf gelebt hat und das hat dann so ein bisschen auf den Plan gerufen, dass du viel gependelt bist, so eine Wochenendbeziehung zwischen Stuttgart und Düsseldorf. Ich frage mich so, gab es einfach so in diesen 14 Jahren bei Bosch, gab es da eigentlich jemals Zweifel? Ist das, also bis jetzt quasi war dein Lebenslauf so, dass du das gerne gemacht hast und dass sich alles richtig angefühlt hat. Wann kamen dir so die ersten Zweifel?
Das ist eine gute Frage. Also so irgendwie war für mich auch familiär immer wichtig, gutes Geld zu verdienen, einen sicheren Job zu haben. Und insofern war ich da bei Bosch wirklich gut untergebracht. Und ich habe mir auch nie so wirklich die Frage gestellt, ob ich glücklich bin mit dem, was ich beruflich tue, auch weil mein Privatleben eigentlich da mich ganz gut ausgefüllt hat. Und irgendwie stand das auch nie zur Debatte. Also es war vielleicht auch tatsächlich so noch eine andere Zeit, wenn ich es jetzt so rückblickend betrachte, weil man sich damals, es klingt jetzt, als wäre ich 100 Jahre alt, aber da stand irgendwie so die berufliche Entwicklung irgendwie noch gar nicht so im Vordergrund. Da hat man eher geguckt, dass man halt einen guten Job hat und gut Geld verdient. Und tatsächlich hat sich mir die Frage irgendwie nie gestellt, ob ich damit jetzt erfüllt bin oder glücklich bin. Genau, und dann habe ich meinen Mann kennengelernt, der in Düsseldorf lebt und dann ging eben die Pendlerei los und tatsächlich fing es da dann an, einfach ein bisschen viel zu werden, also beruflich wie auch privat, kam dann eben einiges zusammen und dann stellte sich so nach und nach oder dann bröckelte so die Fassade so ein bisschen und dann stellte sich irgendwann auch die Frage, ob ich beruflich denn wirklich so happy mit bin. Genau.
Okay. Erinnerst du dich noch an diese Zeit selbst? Also ich stelle mir vor, du pendelst am Wochenende, du merkst irgendwie über die Zeit, ich denke mal auch, ich meine so eine Entscheidung, ich sage jetzt mal, oder ich sage es mal wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum, dass du da gependelt bist. Du wurdest immer müder vielleicht, man arbeitet unter der Woche, dann am Wochenende sitzt du viel im Auto, dann bist du an einem anderen Ort, irgendwie dieses Wechseln macht ja auch was und dir wurde es ja dann auch zu viel, kann man sagen, und dein Körper hat dir das Signal gegeben, dass das zu viel ist, so wie es gerade war, auch mit dem Job, der Job wurde dir zu viel, da sind vielleicht auch in der Zeit ein paar Dinge passiert, die da so ein bisschen einfach auch da an deinen Kräften gezehrt haben und du bist in den Burnout geraten. Kannst du nochmal so die Zeit beschreiben, was war denn da passiert und wie ist das in dir passiert, dass du einfach nicht mehr konntest?
Ja, also tatsächlich lief eigentlich alles ganz gut. Ne? Ich hatte Anfang 2017 ein Angebot für so ein Teamlead, also so ein kleines Mini-Team bekommen und habe da in die neue Anstellung oder in den neuen Bereich gewechselt. Privat lief alles super, meinen absoluten Traummann kennengelernt. Also eigentlich konnte ich mich überhaupt nicht beschweren. Bin dann jedes Wochenende, also mein jetziger Mann und ich, wir haben uns wirklich jedes Wochenende gesehen. Also wir haben jedes Wochenende diese 400 Kilometer überbrückt. Und da ich ein Auto hatte, war meist ich auch diejenige, die gependelt ist. Und das hieß halt Freitagabend irgendwie ins Auto sitzen, erstmal durch den Berufsverkehr nach Düsseldorf, irgendwann nachts ankommen, dann das Wochenende so gut wie möglich nutzen. Und dann bin ich Dienstag nachts um 3 immer wieder zurückgefahren, um dann um 8 im Büro zu sein. Und das zehrte natürlich an meinen Kräften. Und tatsächlich kam ich jetzt auch nicht irgendwie total erholt in die Beziehung. Ich war 2 Jahre Single davor und war da auch schon so ein bisschen an meinem Limit, was so meine körperliche Verfassung und so anging. Und ja, natürlich ist man auch ständig unzufrieden, wenn der geliebte Partner so weit entfernt ist und man gefühlt nie genug Zeit miteinander hat. Und ja, dann kamen noch so ein paar Kleinigkeiten. Kleinigkeiten ist leicht untertrieben, aber es kamen noch Schwierigkeiten im Job dazu. Und genau, dann ist, wie gesagt, das ganze Konstrukt so nach und nach in sich zusammengebrochen und ich war einfach ja wirklich nonstop, wie du auch schon sagst, nonstop müde, nonstop irgendwie überfordert, traurig, fertig und ja, dann kam irgendwann der Burnout.
Mhm. Und wie hat sich dieser Burnout bei dir bemerkbar gemacht? Gab es da irgendwie ein Schlüsselerlebnis, wo du so gedacht hast, so jetzt geht's einfach auch nicht mehr?
Ja, es gab tatsächlich die Erkenntnis meines jetzigen Mannes, dass ich mich verändert hätte. Und er hat mir das, also ich war damals total die Powerfrau, selbstbewusst und irgendwie auch immer gut gelaunt gefühlt und so. Und mein Mann stellte fest, dass ich das halt stark verändert hatte. Ich wurde total unsicher, habe ganz viel an mir gezweifelt. Und dieser Ausspruch von meinem Mann, du hast dich verändert, hat bei mir irgendwie was ausgelöst und hat auch tatsächlich erstmal so dieses drüber nachdenken ausgelöst. Und ja, dann habe ich gemerkt, okay, er hat recht, ne? Irgendwie geht es mir wirklich nicht gut. Und habe mich dann auch recht zügig zu einem Psychotherapeuten begeben und da wurde dann halt klar, okay, da gibt's Dinge, an denen sollte ich definitiv mal arbeiten. Und ja, das war so der Punkt, wo halt wirklich dann klar war, ich habe ein Problem. Und in den Hochzeiten, also Fakt ist, ich habe ja dann auch beschlossen, dass ich was ändern muss, habe dann meinen Job gekündigt, habe entschieden, nach Düsseldorf zu ziehen. Aber das hat natürlich erstmal alles nicht besser gemacht. Im Gegenteil, dann war ich natürlich in der Firma dann der Buhmann, weil ich trotz dieser neuen Chance dann halt gekündigt hatte. Und das hat die Situation im Beruf natürlich auch noch viel schwieriger gemacht. Und auch so dieser Endspurt, so nonstop immer nur zu warten, bis jetzt diese Zeit vorbeigeht, hat eigentlich alles erstmal nur noch schlimmer gemacht. Und zu meiner Hochphase im Burnout habe ich es also tatsächlich morgens nicht mehr aus dem Bett geschafft. Also ich lag wirklich im Bett und konnte körperlich, hatte ich das Gefühl, ich kann wirklich nicht aufstehen. Also es hatte nichts mit, ich will nicht aufstehen zu tun, sondern es ging nicht. Mein Körper hat sich nicht bewegt, egal was ich irgendwie getan habe. Und das war dann ja so die Hochphase und richtig schlimm zu der Zeit.
Ja, so wie gelähmt, dass eben
genau.
nichts mehr geht, obwohl man ja weitermachen will irgendwie und der Körper... Und
muss, ja auch.
Genau, ja, ganz genau, ja. Wie bist du denn damit umgegangen, mit der Situation, dass du morgens nicht mehr aufstehen konntest? Du hast ja einen Prozess angestoßen, vielleicht schon parallel auch. Du hast gesagt, du hast eine Therapie begonnen. Irgendwie klingt es ja auch so, als wäre vielleicht so die Gründe des Burnouts, als wären die vielleicht auch so ein bisschen vielschichtig gewesen, dass einfach so diese Pendelsituation, aber auch im Job und vielleicht einfach auch noch so ein paar alte Themen, die ja auch irgendwie vielleicht jeder von uns mit in sich trägt, da quasi ja in dieses Fass zum Überlaufen gebracht haben. Mhm.
Genau, also ja, es war sicherlich die Fülle an Themen und ich war da sicher auch schon vorbelastet. Ich habe die Therapie begonnen, aber auch da war ja von Anfang an klar, dass es halt nur eine zeitlich befristete Nummer wird, weil ich ja dann umgezogen bin. Nichtsdestotrotz hat mir das auf jeden Fall schon so ein bisschen weitergeholfen. Also auch einfach, was glaube ich wirklich ein wichtiger Schritt war, war anzuerkennen, dass es ein Problem gibt, und mir das auch selbst einzugestehen. Und ich habe dann aber auch wirklich mich die letzte Zeit dann auch rausgenommen. Also ich war dann krankgeschrieben noch, ich glaube, 2 Monate fast sogar. Und habe dann wirklich im Job auch nur noch die Übergabe irgendwie versucht, so gut wie möglich zu machen und dann da rauszukommen und so schnell wie möglich diese Situation einfach zu verlassen und neu zu starten in der Hoffnung, dass dann alles gut wird.
Und wurde alles gut? Kam es in Düsseldorf?
Natürlich nicht. Nein, also jetzt mittlerweile ist natürlich alles gut, aber ein reiner Umzug und Jobwechsel behebt natürlich keinen Burnout. Also das muss man vielleicht auch mal so ganz trocken sagen. Es ist naiv zu denken, ich ändere einfach einmal alles. Und es war ja schon ein harter Cut von 35 Stunden auf eine Teilzeitanstellung von 4.000 Euro brutto auf 1.000 Euro brutto. Also das war schon viel verändert. Aber trotzdem blieb das Grundproblem bestehen und der Burnout war halt nicht aufgearbeitet auch. Ja. Also wie du schon gesagt hast, es war ja nicht nur der Job oder auch nicht nur die Distanz zu meinem Mann, sondern da waren natürlich noch ganz viele Themen dazwischen. Und gab es dann zwar den Cut und das war definitiv auch gut und wichtig, aber hat nicht alleine dafür gesorgt, dass alles gut wurde.
Okay. Es sind ja immer Lernphasen im Leben, gerade auch vielleicht Krisen. Ne? Da sind die Zeiten, wo wir am meisten wachsen. Was hättest du rückblickend, was würdest du sagen, was hättest du da am meisten gebraucht in dieser Zeit, neben eben dieser Veränderung, wenn du sagst, das war eigentlich nicht das, was jetzt das direkt mal die Wendung gebracht hat. Was hättest du da gebraucht?
Wahrscheinlich einfach schon zu dem Zeitpunkt dann nochmal eine Therapie, also wirklich professionelle Hilfe und die Unterstützung, um da wirklich das Thema dann aufzuräumen. Also ich habe das dann im Nachgang, oder was heißt im Nachgang, ich habe dann nach der Anstellung in Düsseldorf im Fitnessstudio habe ich dann eine Therapie begonnen und das war tatsächlich jetzt nach oder rückblickend irgendwie das Beste, was ich tun konnte und wahrscheinlich auch das einzig Sinnvolle, um so eine Geschichte dann wirklich aufzuarbeiten.
Ja, okay, was dir heute gelungen ist. Aber dazu kommen wir gleich noch. Vielleicht eine Frage dazu, weil du gerade gesagt hast, das war für dich auch so ein Gap, dieser Jobwechsel, auch gehaltlich etc., weil du in Düsseldorf hast du eine Stellung im Fitnessstudio angefangen und so ein bisschen in der Hoffnung, jetzt wird alles besser, bist du aber fast wieder im Burnout gelandet. Und vielleicht könntest du noch ganz kurz erzählen, wieso hattest du dir so das Fitnessstudio ausgesucht als Alternative, als berufliche Alternative? Und wie kam es dazu, dass das dann trotzdem irgendwie fast nochmal so in die Burnout-Situation geführt hat?
Also ich dachte Fitnessstudio, weil ich sehr sportlich bin und weil ich auch schon früher als Kampfsporttrainerin gearbeitet hat, oder was heißt gearbeitet hatte, damals war das eher so ein bisschen for free, aber in dem Bereich hatte ich gedacht, macht es auf jeden Fall Spaß zu arbeiten und es war auch schon so der erste Gedanke oder der erste Schritt, so was zu machen, was einem vielleicht auch was gibt und was einen erfüllt, so die Idee. Leider hat sich das im Fitnessstudio nicht so ganz entwickelt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Also ich war halt angestellt als Thekenkraft und der Bereich so Richtung PT, also Personal Training oder auch so Kurse zu geben, das hat sich nur so ganz schleppend entwickelt, weil der Chef das da eigentlich gar nicht so wirklich als Prio gesehen hat. Und als Thekenkraft war ich aber halt heillos unterfordert. Also ich kam halt aus einem großen Industriekonzern mit zwar keiner leitenden Position, aber sehr viel Verantwortung, auch vom Budget und so her sehr viel Verantwortung. Wir waren für sehr große Kunden zuständig. Und im Fitnessstudio hat man halt dann irgendwie Teammeetings geführt, weil die Proteinriegel nicht richtig gezählt wurden oder so. Also das war halt so ein bisschen, ja, okay. Und deshalb machen wir jetzt hier ein Fass auf. Also ich fühlte mich da irgendwie dann teilweise wirklich so ich will nicht sagen verarscht, aber ne, war irgendwie schwierig, da dem Ganzen, ja, das Ganze so wirklich ernst zu nehmen. Und im Endeffekt war es halt wirklich auch nur wieder eine Anstellung. Also es hat sich halt, die Themen haben sich geändert, aber es hat sich am Grundthema nichts verändert. Ich war halt immer noch irgendwie der Angestellte, der tun musste, was der Chef wollte. Und ja, es hat mich dann nicht so erfüllt, wie ich das gehofft hatte.
Und heute arbeitest du als Hundetrainerin. Wie kamst du zu dieser Idee, Hundetrainerin zu werden? Das ist ja nochmal wirklich was ganz anderes, wenn ich an Bosch denke, wenn ich an einer Anstellung im Fitnessstudio denke oder im Sportbereich denke.
Genau. Ja, also es gab zwei Bereiche, die mich neben der Arbeit schon immer interessiert haben. Das war einmal Sport und mein eigener Hund. Und der Hund hat damals, als ich ihn bekommen habe, sehr viele Baustellen gehabt. Und ich habe mich schon sehr viel mit Hundetraining und Hundeerziehung beschäftigt. Auch sehr viel Zeit schon immer in meinen Hund investiert und in die Auslastung und die Beschäftigung. Und eine damalige Freundin von mir war auch Hundetrainerin und hat sich damit also über Wasser gehalten, ganz gut. Und deshalb habe ich gesehen, okay, es geht, ne? Man kann als Hundetrainer Geld verdienen und man kann das irgendwie schaffen. Und so kam dann eins zum anderen. Ich habe mich da informiert, habe eine Ausbildung gefunden, die sich für mich total sinnvoll angehört hat und habe dann die Entscheidung getroffen, jetzt dann doch nochmal richtig durchzustarten mit was mir wirklich am Herzen liegt und was mir vielleicht auch liegt, also was ich auch echt gut kann. Weil mein Hund, ich habe da schon immer sehr viel Komplimente für bekommen, weil die super erzogen ist und ganz viel konnte. Und ja, dann lag das nahe, sich vielleicht dann doch in dem Bereich selbstständig zu machen.
Okay, also das war dann so, kam die Idee auf, ich mache mich als Hundetrainer selbstständig. Du hast dann eine recht aufwendige Ausbildung auch absolviert im Bereich Hundetraining. Und bist dann diesen Weg gegangen mit der Ausbildung, wo man vielleicht auch ein bisschen auf Selbstständigkeit vorbereitet wurde. Als es dann soweit war, die Ausbildung beendet war, hattest du Ängste, als du in die Selbstständigkeit gestartet bist? Wie war das für dich?
Ängste, also tatsächlich bin ich recht naiv an die ganze Nummer rangegangen, wenn ich das im Nachhinein betrachte. Ich habe mir gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Für mich stand fest, wenn ich diese Ausbildung mache und bestehe, dann werde ich mich selbstständig machen, auch gar nicht so wirklich wissend, was das eigentlich im Detail bedeutet. Also über solche Dinge wie Krankenversicherung oder Rentenbeiträge habe ich mir zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Gedanken gemacht. Da standen andere Dinge im Vordergrund. Also tatsächlich vielmehr so diese persönliche Entwicklung oder Weiterentwicklung. Und ja, so bin ich ganz blauäugig in die Selbstständigkeit damals gestartet.
Und hat es sich für dich richtig angefühlt? Also hattest du in dir so ein Gefühl, hey, ja, genau, das ist es? Oder wie erinnerst du
dich? Ja. Ja, total. Also schon während der Ausbildung habe ich gemerkt, das ist meins. Das Thema hat mich total gefesselt und das war auch das erste Mal, wo ich wirklich Spaß dran hatte, was zu lernen. Also ich war auch in der Schule, ich musste immer was dafür tun, um gute Noten zu schreiben und habe nicht immer gute Noten geschrieben. Ich habe auch nur einen Realschulabschluss gemacht, weil ich mich da irgendwie nie so wirklich reinknien konnte. Aber bei der Hundetrainerausbildung war das völlig anders. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Ich habe die Themen richtig aufgesogen und konnte mich irgendwie da total reinfuchsen, auch von Anfang an. Und insofern hat sich das definitiv alles richtig angefühlt und war das einzig, ja, Richtige, was ich zu dem Zeitpunkt habe machen können.
Genau. Okay. Ja, wie schön. Dennoch ist die Selbstständigkeit ja auch mit finanziellen Herausforderungen, ja, man steht vor finanziellen Herausforderungen. Wie hast du dich da finanziert in dieser Zeit, als du gesagt hast, okay, ich dachte jetzt in die Selbstständigkeit, hattest du irgendwie Ersparnisse, von denen du eine Zeit lang mal leben konntest oder wie ging das für dich am Anfang, wenn jetzt vielleicht noch wenige Aufträge vorliegen, man muss sich ja auch erstmal einen Namen machen, wie war das so für dich?
Genau, also ich war leider nicht so clever und hatte nicht so viel Geld beiseite gelegt. Ein bisschen was hatte ich, damit habe ich die Ausbildung finanziert, die auch nicht ganz günstig war. Aber sonst war ich leider davor sehr eine Lebefrau, würde man das so nennen, und habe mein Geld einfach gerne auch ausgegeben. Ich hatte aber das Glück oder habe das Glück, einen hervorragenden und wahrscheinlich den weltbesten Vater der Welt zu haben, der mich finanziell unterstützt hat und mir ein, wie er es genannt hat, Gründungsdarlehen zu gewähren. Ich hatte natürlich auch im Vorfeld versucht, mit irgendwelchen Darlehen mich, also auch staatlich oder auch mit dem Arbeitsamt irgendwie zu finanzieren. Das hat aber leider alles nicht geklappt. Und ja, letzten Endes war es dann mein Dad, der mir Geld zur Verfügung gestellt hat, was mich über die ersten Jahre, muss man auch sagen, wirklich mitgetragen hat. Also es hat halt immer dazu geholfen, die Kasse aufzufüllen, wenn es am Ende des Monats dann vielleicht mal nicht so gut lief. Na, wie du schon sagst, jeder, der sich selbstständig macht, kennt das. Man fängt natürlich bei Null an. Und ich habe ja dazu noch in einer neuen Stadt angefangen. Also ich hatte keine Familie, keine Bekannten hier, die mich irgendwie hätten weiterempfehlen können. Und deshalb gab es natürlich in den ersten Monaten auch dementsprechend kaum Kunden, die da auf mich zukamen. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die sich da erstmal einstellen muss. Und die dauert. Und dafür braucht man definitiv auch ein gewisses Backup.
Ja, ein bisschen längeren Atem. Und du hast auch, ja, dich auch so ein bisschen zwischenfinanziert im Sinne, du hast auch noch in einer anderen Hundeschule zu Anfangs gearbeitet und hast da auch für dich Dinge gelernt, die du mitnehmen konntest in deine jetzige Tätigkeit. Und jetzt, oder Erfahrungen gesammelt auch mit ja, schwierigen Hundepersönlichkeiten, wenn man das so sagen darf. Und genau. Heute arbeitest du so als mobile Hundetrainerin. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, so wie so deine Arbeit aussieht.
Genau, die Anstellung in der Hundeschule war auf jeden Fall hilfreich und hat auch nochmal ein bisschen den finanziellen Input gesichert und wie du schon sagst, ganz viel Erfahrung mit sich gebracht. Ich habe mich jetzt mittlerweile komplett spezialisiert auf das Thema Problemverhalten und bin mobil in Düsseldorf plus Umgebung unterwegs, also teilweise bis ins Ruhrgebiet auch mittlerweile, und helfe Menschen oder Hundhalterteams, wie man so schön sagt, die Probleme haben. Und das kann alles sein von Aggressionsverhalten über jetzt ganz präsent, ganz viel Angstverhalten wegen den vielen Auslandshunden, aber auch alles andere. Also Probleme sind immer das, was die Menschen als Problem empfinden. Und das kann wirklich alles Mögliche sein.
Mhm. Sind Auslandshunde die Hunde, die man aus dem Urlaub mitbringt, aus Portugal oder aus Spanien? Oder was sind Auslandshunde?
Genau, also die Tierschutzhunde, die werden meist nicht aus dem Urlaub mitgebracht, aber kommen aus den Urlaubsländern über Tierschutzorganisationen nach Deutschland und bringen sehr häufig Themen mit. Meist ist es die Umweltangst oder die Angst vor Menschen und werden dann halt hier oftmals in die Stadt vermittelt. Und das ist recht schwierig für die Hunde, dann hier zurechtzukommen. Und da komme ich dann zu den Leuten und helfe Hund und Haltern, dass das alles irgendwie halbwegs gut geht.
Schön, ja. Eine sehr schöne Wendung auch, wie du dich ja in eigener Kraft auch aus deiner Krise hin zu deinem, ja, was du dir selbst geschaffen hast, finde ich ganz toll und habe sehr viel Respekt davor.
Danke.
Wenn du mal zurückschaust auf deinen Weg, was würdest du vielleicht anderen Menschen mitgeben, denen es ähnlich ergangen ist wie dir, die vielleicht auch kurz vor einem Burnout stehen oder überlegen, irgendwie, ich muss was verändern und was anderes machen. Was würdest du denen so rückblickend aus deiner eigenen Erfahrung raten?
Auf jeden Fall, lasst euch helfen. Also ohne die Psychotherapie, glaube ich, wäre ich nicht so nachhaltig über den Burnout weggekommen. Also ne, ich hatte ja, wie gesagt, schon versucht, alles zu ändern und es hat trotzdem nicht so richtig geholfen. Deshalb lasst euch auf jeden Fall helfen. Sprecht mit Menschen, die sich damit auskennen. Sprecht mit euren Partnern, eurer Familie und letzten Endes dann auch wirklich mit Fachpersonal, das euch weiterhelfen kann. Und es ist sicherlich oder rückblickend betrachtet, was ich glaube, was eine wichtige Komponente ist, um sich vor Burnout zu schützen, ist sicherlich was zu machen, was einen erfüllt und nicht nur Dienst nach Vorschrift. Das macht einen definitiv nicht glücklich. Aber es ist halt auch kein Garant dafür, dass man vor dem Burnout geschützt ist. Selbstständigkeit frisst einen an anderer Stelle auf und sich zu überarbeiten, dafür ist man auch in der Selbstständigkeit natürlich nicht geschützt, auch wenn einem der Job noch so viel Spaß macht. Aber grundsätzlich, wer im Burnout ist, sollte sich helfen lassen und wer unzufrieden ist mit seiner Situation, sollte unbedingt was dran ändern.
Ja, das ist nochmal ein sehr schöner Hinweis. Vielen Dank dafür. Ja, wenn ich jetzt mehr über dich erfahren möchte, wie ich vielleicht auch von deiner Erfahrung als Hundetrainerin profitieren kann, wo finde ich dich bei? Du bietest ja auch Online-Formate an, ne? Also sag ich mal, Hundebesitzer, die jetzt nicht aus Düsseldorf kommen, können trotzdem zu dir finden.
Genau, also man findet mich natürlich auf Google unter Birgit Streichern oder auf meiner Homepage hundetraining-bs.de. Da findet ihr auch alle weiteren Kanäle, wo ich noch so vertreten bin. Und also ich biete nicht nur Präsenztraining, sondern auch Online-Training an. Und wer Interesse hat oder Bedarf, darf sich gerne melden.
Schön. Liebe Birgit, vielen Dank, dass du da warst heute. Ich danke dir von Herzen, dass du deinen Weg mit uns geteilt hast und auch über die Sachen offen gesprochen hast, die vielleicht nicht so angenehm waren. Und ich wünsche dir für deine tolle Arbeit als Hundetrainerin, für dein unternehmerisches Unterfangen von Herzen auch ganz viel Glück und Erfolg und dass du ja noch vielen Hunden und Haltern ein harmonisches Zusammensein bescheren kannst.
Vielen, vielen Dank, Claudia, und danke, dass ich meine Erfahrung mit euch teilen durfte.
Sehr gerne.
Hast du Fragen, auf die du Antworten suchst? Oder Themenwünsche für diesen Podcast? Dann schreibe mir unter podcast@claudiabrinkmann.de.